Mein Name ist Gerd Leupold und wie ihr hört, bin ich etwas heiser. Es stand auf der Kippe, dass ich überhaupt hierher kommen kann, weil ich bis vorgestern noch Fieber hatte, habe mich bei meinen Töchtern angesteckt. Aber weil das Fieber weg war, habe ich es mir dann doch getraut, vorbeizukommen. Auf jeden Fall bin ich noch etwas heiser. Es kann sein, dass ich vielleicht doch mal zwischendurch etwas husten muss und vielleicht noch mal einen Schluck Wasser trinken. Und das bitte ich, dass ihr das verzeiht. Ich muss noch sagen, ich bin jemand, der sich Mühe geben kann, zu siezen, aber er würde auf jeden Fall definitiv regelmäßig ins Du reinwandern. Und deswegen sage ich das von vornherein, dass ich gerne, wenn ich mit Geschwistern spreche, auch im Du bleibe. Das bedeutet, dass ich das jetzt in der Predigt machen werde. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und zum anderen werdet ihr, wenn ihr mit mir dann nachher später sprecht, bitte auch mich mit du ansprechen und nicht mit sie. Ich bin der Gerd. Ich bin nicht so alt, wie mein Name zu denken gibt. Weiß ich, was meine Eltern sich damals gedacht haben. Hab sich schon immer mal gefragt. Da kam keine richtige Antwort darauf. Außer, dass er ihnen den Namen halt gefallen hat. Von da aus, nehmt mir das nicht übel, und mir ist das wichtig, unter Geschwistern, und das glaube, das drückt Allianz ja aus, und das ist ja auch Allianz Gebetswoche, dass wir miteinander geschwisterlich umgehen, und da heißt es für mich, dass ich gerne beim Du bleiben würde. Genau, zu meiner Person, ich bin Gerd Leupold, komme aus Krimmitschau, und vor kurzem hat mal ein Bruder zu mir gesagt, der Gerd ist ein Mann, den kann man nicht einordnen. Mich kann man deswegen nicht einordnen, weil ich bin in der Kirche getauft und konfirmiert. Ich gehe leidenschaftlich gerne in eine landeskirchliche Gemeinschaft und bin mit einer Brüdergemeindlerin verheiratet und deswegen im Christusforum Deutschland, wo Matthias Vorstandsmitglied ist, einen Minijob als Jugendreferent für Ehe- und Beziehungsarbeit angestellt. Also mein Hauptjob bin ich Qualitätsingenieur und für einen Minijob bin ich da im Christusforum Deutschland, was früher mal Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden hieß. Und somit kann man mich irgendwie schlecht einordnen, ne? Und irgendwie drückt das ja auch Allianz aus und deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, weil mir persönlich das sehr wichtig ist, dass Christen Einheit repräsentieren, sofern sie sich auf das Evangelium stellen. Und ich hoffe, dass wir heute in diesem Geist auch ganz motiviert sein können, die Allianz Gebetswoche zu starten, weil ich glaube, dass dieses Thema unfassbar wichtig ist. Also ich halte das Thema der Allianz Gebetswoche für echt wertvoll, weil ich glaube, dass wir als Christen in der westlichen Gesellschaft echt in der Gefahr stehen, dass wir unseren Auftrag vergessen. Wenn Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagt, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, dann ist ja die Frage, was das bedeutet. Was heißt es, nach dem Reich Gottes zu trachten? Zuerst alles hinten anzustellen, weil Gott den Rest dazu gibt. Was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu trachten? Und ich will da jetzt keine große exegetische Studie aus dem Neuen Testament draus machen und will kurz mal zusammenfassen, was ich glaube, was das bedeutet. Ich glaube, dass Reich Gottes nach Reich Gottes trachten bedeutet, dass wir als Kinder Gottes, dass wir ihm immer ähnlicher werden wollen. Dass wir das tun wollen, was Jesus will. Dass wir gleichzeitig die Geschwister lieben. Uns investieren darin, dass unsere Geschwister wachsen, also Geschwisterliebe oder Bruderliebe, wie es manche Übersetzung übersetzt. Und als letztes, dass wir das Evangelium verkündigen. Diese drei Dinge, die bedeuten für mich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also es bedeutet, ich will es nochmal sagen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, sodass wir seine Gebote halten wollen, dass das, was ihn antreibt, uns auch antreibt, seine Liebe, seine Heiligkeit, dass es uns wichtig ist, die Geschwister zu lieben, dass wir Gemeinde lieben, dass wir uns investieren in unsere Gemeinden und als letztes, dass wir das Evangelium verkündigen. Und mein Eindruck ist, ne, ich komme aus Grimmitschau, das ist vielleicht auch ein gewisser beschränkter Rahmen, ne, aber wenn ich jetzt so unsere Gemeinden in Grimmitschau angucke, dann glaube ich, dass wir es oft schon auf dem Schirm haben, dass wir ein Leben führen wollen, was Gott gefällt, was ihm immer ähnlicher wird. Was davon geprägt ist, von Sündenvergebung und ein Ausstrecken nach Heiligkeit geführt wird. Ich nehme auch wahr, dass wir uns als Geschwister schon irgendwie lieben, sonst gäbe es nicht jahrhundertelange Kirchen- oder Gemeindentradition. Aber was ich wahrnehme, das ist, dass wir vielleicht manchmal in dem Kampf um die anderen beiden den dritten Punkt vergessen, dass wir das Evangelium verkündigen. Und deswegen glaube ich, dass das Thema der Allianz-Gebetswoche auch so wichtig ist, dass Gott einlädt. Ich will jetzt den Text, um den es uns heute gemeinsam gehen soll, mal vorlesen. Und zwar ist das Matthäus 28 ab Vers 16. Der Missionsbefehl ist damit drin, das habt ihr jetzt bestimmt schon geahnt. Das ist auch der Text, den die Allianz vorgegeben hat. Ich will nur noch ein paar Verse drumherum bauen, weil ich für das Thema und für die Motivation, die der Text gibt, den Zusammenhang für wichtig halte. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Das werdet ihr auch mal zwischendurch merken, immer mal so kurz zwischen Elberfelder und neuer Genfer Übersetzung, weil das sind die beiden, die ich am meisten benutze, hin und her springen. Nur so als Info, falls jemand eine Bibel mit hat oder in seiner Bibel-App im Handy mitliest. Also das Thema heute, Gott lädt ein und der Start ist als dreieiniger Gott. Gott lädt ein als dreieiniger Gott. Und als ich den Text gelesen hatte und das Thema vernommen hatte, da ist mir zuallererst 1. Timotheus 2, Vers 4 eingefallen. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, also der als dreieiniger Gott Einladende, will, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes Anliegen, Gottes Herzensanliegen, Gottes Wunsch, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich will noch einen Vers anfügen, den ich finde, der mit in den Zusammenhang hineingehört. Und dann will ich da noch ein paar Sachen dazu sagen. Das ist 2. Petrus 3, Vers 9, vielleicht kennt ihn ja auch der ein oder andere, der auch diesen Herzenswunsch Gottes der Menschenrettung, aber mit einem anderen Ergebnis ausdrückt. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Gott will, dass niemand verloren geht und zur Buße kommt. Das ist Gottes Herzensanliegen. Gott brennt danach, Menschen zu retten. Der Teufel, ne, der ja irgendwie ein Gegenspieler ist, das Böse, das ist daran interessiert, dass Menschen gefressen werden. Der Teufel wird ja als Menschenfresser bezeichnet. Er ist daran interessiert, dass das, was gut ist, dass das, was Leben ist, zerstört wird. Er will, dass Leben zerstört wird. Der Teufel will, dass Leben zerstört wird. Und Gott will das Gegenteil. Gott will, dass die Menschen, und wir waren alle mal unter dieser Herrschaft des Bösen, Gott will, dass wie aus diesem Zustand des Todes hinausgerettet werden, was ich auch wurde. Ich bin auch gerettet worden aus dem Bösen, aus dem Falschen. und gerettet werde. Und zwar, indem ich halt die Wahrheit erkannt habe, die Wahrheit zu erkennen, dass es nur durch Glauben an Jesus Christus Rettung gibt. Und die Wahrheit, und wie kann ich das annehmen? Indem ich Buße tue. Deswegen halte ich diese zwei Verse, die ich gerade vorgelesen habe, so wichtig, sie zusammen zu betrachten. Ne, wir sollen die Wahrheit erkennen, um gerettet zu werden. Und die Wahrheit ist, dass es durch Jesus Christus Rettung gibt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand anders. Punkt. Und wie kann ich das annehmen? Indem ich Buße tue, indem ich umdenke, indem ich erkenne, dass mein altes Leben eben nicht stimmte, eben falsch ist. Und das ist das, was Gott will. Und es ist so genial, dass wir so einen liebenden Rettergott haben. Nee, er könnte wirklich sagen, ihr Menschen, ihr seid mir völlig egal, ihr geht mir am Arsch vorbei. Weil ich habe euch geschaffen, ich habe euch gesagt, was gut ist und liebevoll, immer wieder werbend habe ich euch gezeigt, dass ich das Richtige bin. Aber ja, ihr kennt das ja sicher alle auch aus eurem Leben, so wie ich. Wir versagen so oft. Ne? Wir stellen uns so oft mit unserem Verhalten, mit unserem sündigen Herz gegen Gott. Und das hat zur Folge, dass wir sündigen und dass wir uns irgendwie manchmal wie als Feinde Gottes darstellen. Aber Gott, dem ist es so wichtig, dass wir gerettet werden. Er bleibt mit Liebe an uns dran. Und eben nicht, wie da vielleicht das Recht hätte, ne? Irgendwann zu sagen, jetzt ist aber mal wirklich gut. Zu sagen, nein, ich will dich retten. Ich will Gerd Leupold retten, das ist mein Herzensanliegen und deswegen arbeite ich daran, weil es sein Herzensanliegen ist. Und hey, wir als seine Kinder, wir sollten doch auch, wenn es Gottes Herzensanliegen ist, Menschen zu retten, hey, dann sollte das doch auch unser Herzensanliegen sein, oder? Wenn man vor allem noch sieht, wie er uns gerettet hat, aus welcher Scheiße er uns rausgeholt hat. Entschuldigung, ich bin mal schon ein bisschen verbal ausgleitend, aber ich bin dann auch wieder weg. Von da aus, er hat uns aus tiefem Dunkel, aus wirklich Müll herausgeholt, um uns zu retten. Und es ist sein Herzensanliegen, dass es eben nicht nur uns gilt, dieses Angebot, sondern ganz Ottendorf-Okrilla, ganz Sachsen, ganz Deutschland, der ganzen Welt. Und deswegen sollte es auch unser Herzensanliegen sein. Nicht? Ich finde das so lustig, ne? So vor ein paar Jahren, da war die Diskussion zum Beispiel noch übelst groß, so gerade in so den bibeltreuen Gemeinden. Ne? Die haben sich wirklich daran zerfleischt, wie das nun mit der ganzen Entrückungsgeschichte und so ist. Ne? Die haben die Bibel ganz wörtlich und wahr nehmen wollen und haben es geschafft, sich gegenseitig kaputt zu machen an der Frage, Vorentrückung, ja, wann überhaupt, keine Ahnung. Ne? Also es gibt da so ganz viele Fragen, die man sich stellen kann, wo man Position haben kann, wo man sich als Christen so richtig spalten kann. Und das Spannende ist, wenn ich darüber nachdenke, ist immer wieder das, hey, wie haben wir es geschafft, wie hat der Teufel es geschafft, uns so zu lähmen, dass wir so unwichtige Fragen, die Gott gar nicht so wichtig sind, am Ende so in den Vordergrund holen und dadurch vergessen, hey, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie Buße tun. Und dass es unsere Aufgabe ist, sein Werkzeug dafür zu sein. Hey, ich hoffe, ihr lasst euch herausfordern. Ich hoffe, ich lasse mich herausfordern aufgrund dieser Woche und aufgrund dieser Predigt. Ich bin ehrlich zu euch, ne? Ich merke ganz oft, ne, gerade mal in so einer Woche wie jetzt, die uns jetzt bevorsteht, oder wenn man da mal eine gute Predigt dazu hört, ne, dann ist man da vielleicht schon irgendwo betroffen und hat so eine gewisse Traurigkeit darüber, dass ja irgendwie so viele Menschen eben nicht gerettet sind, dass da so viel vor die Hunde geht, dass irgendwie doch auch mal Gericht Gottes auf so viele Menschen wartet. Und mir ist da ein Vers in Jeremia 8, Vers 23, so ein Vorbild. den ich auswendig gelernt habe, um mich immer wieder daran zu erinnern, hey, es sollte meine Lebenseinstellung sein, Trauer dafür zu empfinden, dass Menschen verloren gehen. Also das Ding ist, ich lese ihn gleich vorne, ich persönlich, ich kann ganz oft einfach so leben und es ist mir egal, was mit Menschen passiert. Ich kann manchmal so ignorant sein, ne? So lieblos, so herzenshart gegenüber anderen Menschen. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Und dann bin ich mal kurz so ein bisschen in einem Modus, ja stimmt, das ist ja doof, was auf die alle wartet. Ne? Irgendwann mal ewige Trennung von Gott. Und dann hat man vielleicht mal so eine kurze Initiativitätsphase und dann, naja, verabt das wieder. Und ich habe dann, es ist mein Gebet und ich hoffe, das wird euers auch anhand dieses Verses, Jeremia 8, Vers 23, dass es mein Herzensbrennen ist, dass Menschen gerettet werden, weil sie eben verloren gehen. Und da steht, doch dass mein Haupt Wasser wäre und meine Augen eine Tränenquelle, dann wollte ich Tag und Nacht die erschlagenen Töchter meines Volkes beweinen. Also Jeremia ist ein ziemlicher Gerichtsprophet, da geht sehr viel darum, wie Gott Gericht übt am Volk Israel. Und Jeremia drückt in diesem Vers aus, ja, es brennt in mir, wenn ich sehe, wie mein Volk zugrunde geht, wie meine Mitmenschen zugrunde gehen, mit denen ich lebe. Und deswegen spricht er das aus, dass mein Haupt Wasser wäre, meine Augen eine Tränenquelle, dass ich sie beweinen könnte. Und ich will euch herausfordern und will euch fragen, hey, könnt ihr weinen darüber, dass so viele Menschen verloren gehen? Könnt ihr weinen darüber, dass eure besten Freunde mit 180 in die Hölle marschieren? Könnt ihr das? Habt ihr da noch in Sehnen danach? Und ich sage das so forsch, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich habe Bekannte, hey, ich habe mir die Frage gestellt und habe gemerkt, nee, so oft ist es nicht. Ich kümmere mich um so viele Nebensächlichkeiten und vergesse, hey, es gibt so viele Menschen, die verloren gehen, die Jesus nicht kennen. Und ich weiß, dass Johannes 14, Vers 6 stimmt. Ja, ich weiß es. Er ist die Wege, die Wahrheit und das Leben. Und eben nicht, ja, das moderne Selbst oder irgendeine andere Religion, die gerade so in ist. Und hey, ich glaube, wir sind da in bester Gesellschaft und ich bitte euch, das auch zu eurem Gebet zu machen. Hey Gott, schenkt mir eine gewisse Trauer, die mir angemessen ist, meiner Persönlichkeit und allem, darüber, dass so viele Menschen eben nicht Jesus kennen. Ich habe noch nichts über Matthäus 28, Vers 16 gesagt. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem, Vers 16 folgende gesagt, ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch ein bisschen am Ball bleiben. Genau, wir starten jetzt, also Matthäus 28, Vers 16, ich habe vorgelesen, Jesus ruft die Jünger nach Galiläa und dann Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das Interessante ist, ihr könnt euch vielleicht noch an das vorgelesene Evangelium erinnern, da stand in Johannes 2, Vers 11, dass seine Jünger an ihn glaubten. Und jetzt plötzlich steht hier, sie sahen ihn, fallen vor ihm nieder, zweifeln aber. Das ist schon interessant, ne? Da ist ziemlich viel passiert dazwischen. Und ich finde es irgendwie total beeindruckend. Also dieser Kniefall, der ist für mich irgendwie total logisch. Ne? Weil, wenn du jetzt weißt, ne, Jesus, der ist gestorben und ist auferstanden, die haben Jesus ja wirklich als... Die haben es ja erlebt. Ne? Also die sind Zeugen der Auferstehung. Darauf hacken sie ja auch immer dann in den folgenden Briefen der Paulus und der Petrus und so rum. Was ja auch total wertvoll ist. Hey, ja, wir sind Zeugen der Auferstehung. Die haben gesehen, dass Jesus tot ist und haben gesehen, dass er jetzt lebt. Und dann ist es total logisch, wenn du dann wahrnimmst, ja, Jesus, wo ich immer die ganze Zeit vielleicht gedacht habe, das ist nur ein Mensch. Mit so kurzen Lichtblicken bei Petrus zwischendurch. Erkennen jetzt wirklich, ja, hier steht nicht nur ein Mensch vor mir, sondern ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Und das muss einen irgendwo in eine tiefe Ehrfurcht hineintreiben. Das muss irgendwie so eine tiefe Sehnsucht auch nach neuem Leben wecken. Und logischerweise, wenn ich dieser Macht begegne, dann falle ich vor ihm nieder. Dann erkenne ich seine Erhabenheit und meine Schwachheit. Das ist logisch. Das Niederfallen ist logisch. Was aber interessant ist, ist aber, sie zweifelten, ne? Wo wir vorhin noch gelesen haben, einige aber glaubten, seine Jünger glaubten an ihn und die zweifeln jetzt zum Teil. Woran kann das liegen? Für mich sind zwei Kategorien denkbar. Und die erste, wenn wir jetzt zum Beispiel Johannes 2 nehmen und da geschrieben steht, dass die Jünger glaubten, dann ist auch anzunehmen, dass viele Jünger an ihn glaubten in ihrer damals noch vorherrschenden Vorstellung des Messias. Also die Juden, die haben gedacht, bevor Jesus kam, dass wenn der Messias kommt, und das glauben die Juden noch bis heute, dass er der große König ist, der auf dieser Erde für sie das Reich sofort aufrichtet. Also sie haben damit gerechnet, ja, wenn der Messias kommt, dann wird er die Römer platt machen und wir sind jetzt die neue Weltherrschaft. So nach dem Motto haben die gedacht. Und als sie dann gesehen haben, dass Jesus so ein krasses Wunder tut, dann war das natürlich klar, ja, das ist eine Hoffnung. Wir haben wieder Hoffnung, dass diese Erwartung, die wir haben an den Messias, ist die jetzt, dass er jetzt der ist. Aber es kommt alles ganz anders. Ne? Es kommt ganz anders. Jesus, der lässt die Erwartung einfach explodieren. Indem er am Kreuz stirbt und zum Ausdruck bringt, dass seine Krönung eben nicht Weltherrschaft ist, sondern Tod am Kreuz. Das hat in ihrer Vorstellung völlig zerschossen. Und logischerweise kann es sein, dass dann welche dabei standen von den Jüngern und gedacht haben, war es das jetzt wirklich? Kann es wirklich so sein? Ist er wirklich der Messias? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sich die Frage gestellt haben, weil irgendwie hat sozusagen ihr ganzes Lebensgerüst, auf das sie bisher gebaut haben, ist zerbröckelt. Und dann plötzlich ist alles anders geworden. Logischerweise kann es sein, dass da Leute dabei sind und zweifeln. Und der zweite Zweifel, den ich mir persönlich noch ein bisschen besser vorstellen kann, das ist der, dass sie daran zweifeln, dass Gott die Jünger, sie, auserkoren hat, jetzt plötzlich wirklich die Welt zu missionieren. Sie auserkoren hat, Repräsentanten von ihm in der Welt zu sein. Weil, guckt ihr euch doch mal an, ne? Also, die waren nicht besonders helle. Der erste große Theologe war dann noch Paulus davor. Das war einfaches Volk. Und dann haben sie ja auch noch unfassbar versagt. Also wirklich, die sind alle weggerannt, bis auf Johannes so, ne? Und haben Jesus verraten. Und entdecken jetzt, ja, er ist es gewesen. Und natürlich denken die dann, also meine Kraft. Wenn ich mich jetzt angucke, keine Chance. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott auf mich baut, weil ich würde es nicht tun. Und hey, ich glaube, da sind wir sehr bei uns angekommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl zu denken, ja Gott, also mich hättest du jetzt vielleicht nicht dazu auswählen sollen, Repräsentant von dir zu sein. Du weißt doch selbst, ja, oder du weißt doch selbst, was ich für ein Versager bin. Du weißt doch selbst, wie ich als Vater gegenüber meinen Kindern versage. Du weißt doch selbst, wo ich meine Frau angelogen habe. Punkt, 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 gibt so viele Dinge. Oder du sagst vielleicht auch, hey, wenn du wüsstest, was in meinem Leben schon alles schiefgegangen ist, wenn du wüsstest, was ich für ein Schulzeugnis habe, wenn du wüsstest, dass ich eigentlich niemand bin, wenn du wüsstest, welche Probleme ich mit Pornografie und mit Sünde habe, dann würdest du niemand anders auswählen. Und das Spannende ist, dass Jesus genau diese Leute sich aber rausgesucht hat. Als er die Jünger berufen hat, wusste er das ja. Er kannte ihren Intellekt und die beweisen regelmäßig, dass es manchmal echt nicht weit als von hier bis zur Tischkante reicht. Die versagen regelmäßig und er hat sie ganz bewusst rausgesucht. Ganz, ganz bewusst. Und er drückt jetzt auch in den folgenden Versen aus, warum. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Hey, ja, er sagt den Jüngern zu, Du musst auch keine Kraft haben, denn ich bin der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er rahmt übrigens den Missionsbefehl, indem er dann auch noch sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder bis zur Veränderung des Zeitalters. Also das bedeutet ja sozusagen, dass er sagt, ja, mir ist alle Macht gegeben und ich bin immer bei euch. Also total krass. Na, er sagt ja sozusagen zu, hey, es kommt nicht auf euch an, sondern es kommt auf mich an. Und deswegen kann zum Beispiel in Paulus auch in 1. Korinther 3 so Verse schreiben, wie wir vorhin auch in der Epistel gehört haben, wo es darum ging, dass er eben nicht aus menschlicher Weisheit gesprochen hat bei den Korinthern, sondern aus Kraft. Und dass er nur das Kreuz vor Augen hatte und nicht überredende Worte der Weisheit. Eben weil er weiß, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und nicht uns Menschen. Und deswegen hat er nur das Kreuz vor Augen und weiß, dass die Kraft Gottes den Rest dazu gibt, der uns Menschen manchmal so wenig ausfüllt, wo wir halt unsere Defizite haben. Und hey, ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ist das nicht eine wunderbare Botschaft darin, ne, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, wenn wir Repräsentanten von ihm auf dieser Erde sein sollen, ihm ähnlicher werden und uns auch als Geschwister und Gemeinden lieben sollen, dann dürfen wir wissen, dass Gott alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ja, ich stelle mal die These auf und wieder gehe ich von mir aus und übertrage das vielleicht ein bisschen auf die Allgemeinheit, aber ich nehme das doch ganz oft wahr, dass wir Menschen ganz oft doch zu sehr auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Immer wieder scheitern und uns manchmal fragen, hey, ja, dann manchmal vielleicht auch noch so traurig und zerstört über uns sind und uns wundern, dass da nichts passiert, aber vergessen haben, welche unfassbare Kraft durch Jesus Christus mit uns mit ist. Eine Kraft, ne, müsst ihr euch vorstellen, die den Tod besiegt. Jesus war tot, der war mausetot. Und dann hat Gott ihn wieder auferweckt. Der war wirklich mausetot und Gott hat die Kraft, wieder zum Leben zu erwecken. Hey, das ist wirklich krasser als alles, was wir uns vorstellen können. Also das ist, ne, das hat noch kein Mensch geschafft, so Leben zu produzieren. Und noch viel weniger Totes zum Leben zu bringen. Und diese Kraft der Auferstehung, die so bezeugt, dass Jesus wirklich Recht hat und dass er der Anspruch ist, wirklich Herr über diese Welt zu sein. Diese Kraft ist Gott gegeben und die ist immer mit uns. Durch seinen Heiligen Geist. Und hey, das ist total spannend. Und ich bitte euch mit mir zusammen, ganz neu auf diese Kraft zu vertrauen. Und ja, also wenn wir uns in unsere Gemeinden umgucken oder in unseren Kirchen und so oft so leere Stühle und Säle sehen, dann ist es doch wirklich jetzt mal wieder ganz neu an der Zeit, eben nicht mehr auf unsere Kraft zu vertrauen, sondern auf ihn. Alles mal zu hinterfragen, hey, wo arbeiten wir eigentlich selbst? Wo sind wir die, wo sind unsere Strukturen die am Ende Gott im Wege stehen, wirklich in uns zu wirken, weil wir halt stark sein wollen, aber nicht damit rechnen, dass er in unserem Leben und in unseren Gemeinden wirkt und in unseren Ortschaften. Und ja, dann müssen wir nicht zweifeln, weil wir darauf vertrauen können, dass wir den Besten und Größten und Stärksten, den es überhaupt auf dieser Erde gibt, wirklich an unserer Seite wissen können. Vers 19a, und geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist ein ziemlich krasser Befehl. Man stellt sich ja doch immer mal die Frage, habe ich mir oft als junger Christ gestellt, muss ich denn jetzt alle meine Zelte hier abbrechen und in den Kongo gehen? Ne? Oder sonst wohin? Einfach hier, muss ich jetzt, weil ich ja überall hingehen soll ich da jetzt auch überall hingehen? Und ich glaube, das müssen wir nicht. Zum Beispiel Matthäus 9, ich will den Text jetzt nicht vorlesen, der Zeit wegen, aber Matthäus 9, da ist ja die Berufungsgeschichte des Matthäus, also der, der dann auch selber das Evangelium geschrieben hat. Und als der dann von Jesus begeistert ist und ihm nachfolgt, schmeißt er erstmal eine große Party. Und zwar schmeißt er eine große Party mit Zöllnern und Sündern, also es bedeutet mit seinen alten Kumpels. Weil er so begeistert ist, dass Jesus ihn gerettet hat oder ihn als sein Jünger auserkoren hat, schmeißt er eine Party, damit seine Freunde Jesus auch noch kennenlernen. Und ich glaube, deswegen können wir da auch irgendwie was draus lernen. Nein, wir müssen jetzt nicht sofort in die ganze Welt hinein, sondern wir dürfen wie Matthäus auch erstmal die Leute erreichen, die uns am nächsten sind. Unsere Freunde und Kollegen. Die dürfen wir einladen, von denen dürfen wir von Jesus erzählen. Ich will nochmal Vers 19 vorlesen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das Spannende hier in Matthäus 28 ist, das Verb, ne, das ist ein Imperativ geschrieben. Und macht zu Jüngern. Ne? Und das ist irgendwie so dieses Spannende, was ich immer so im geistlichen Leben wahrnehme. Ne? Gerade eben habe ich so viel davon erzählt, dass Gott die alleinige Kraft ist, auf die wir uns verlassen sollen. Weil er ist auch der, der alle Kraft und alle Macht hat. Und gleichzeitig haben wir ein Imperativ, also einen Befehl, etwas zu tun, Macht zu Jüngern. Und ich finde diese Spannung immer total toll, weil sie uns auf der einen Seite immer wieder herausfordern, das zu tun, was Gott will, und auf der anderen Seite uns trotzdem ganz auf ihn zu verlassen, dass er die Kraft hat. Aber ich wollte nicht mit dem davor Gesagten dann sagen, und jetzt setzen wir uns alle hin und beten nur noch, sondern wir sind dazu herausgefordert von unserem Herrn, selbst aktiv zu werden, Macht zu Jüngern. Und ja, das ist eine ziemlich spannende Sache. Ne? Macht heißt für uns als Gemeinden oder als Einzelpersonen wirklich auch mal eine Evangelisationswoche durchzuziehen. Das heißt, dass wir evangelistische Hauskreise gründen. Das heißt, dass wir mit unseren Nachbarn anfangen, jede Woche ein Steak zu grillen, um mit ihm Kontakt zu haben. Und irgendwann, wenn man merkt, da ist jetzt eine gute Basis da, nach 4 Jahren jede Woche ein Steak. Hey, was ist denn eigentlich für dich der Sinn des Lebens? Das heißt es. Das heißt es, machen. Das heißt, hinauszugehen. Und auf eine lebendige und nicht so eine plumpe Art, wie man es vielleicht manchmal machen so, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ja, zu dem Machen gehört auch dazu, dass man sich selbst kennt. Und dazu gehört es auch auszuprobieren. Also ich zum Beispiel habe schon mehrfach Straßenevangelisation ausprobiert. Ich bin mega schlecht da drin. Deswegen weiß ich, dass für mich das Wort Macht in dem Moment nicht die Straßenevangelisation meint. Ich bin ziemlich gut da drin, dann Leute, die dann vielleicht durch eine Straßenevangelisation oder weiteres zum Glauben gekommen sind, dann eine erste Schulung zu verpassen. Ne? Ich bin der ideale Alpha-Kursleiter. Aber ich bin nicht der Straßenevangelistentyp. Aber was ich weiß, ist, dass meine Aufgabe vielmehr bei meinen Nächsten ist, bei denen, mit denen ich Kontakt habe, ne? Mit meinen Nachbarn, mit denen ich ein Steak grillen kann. Das ist das, was ich gut kann. Ich kann gut über Beziehungen mit Leuten echt gern richtig tiefe Gespräche führen. Ich bin kein Freund, ich kann nicht smalltalken. Und ich habe da auch so mega cringe Einstiege dann. Deswegen kann ich Straßenevangelisation nicht. Aber ich kann mit Leuten viel Kontakt haben und dann in den Momenten, die Gott schenkt und führt, dann kann ich mit denen reden. Und hey, es braucht die Bereitschaft dazu, es braucht ganz neue, dieses Bewusstsein, ja, wir brauchen Zeit und wir brauchen Liebe für unsere Mitmenschen, wir brauchen Teilhabe. Ich muss mal denen einen Umzug mitfahren, ich muss mit denen Sport treiben, ich muss die einladen zu mir nach Hause, um dann irgendwann immer mit so einem liebenden Herzen dabei sie dann auch erreichen zu können. Und ja, das können wir nicht allein. Dazu braucht es Gott. Und deswegen muss das alles begleitet sein mit Gebet. Macht heißt auch, dass wir anfangen, für unsere Freunde zu beten. Hey, macht euch eine Liste mit euren Freunden, wo ihr euch wirklich wünscht, dass die Jesus auch kennenlernt. Und dann betet täglich für die. Für eure Arbeitskollegen. für die, die ihr mal bei einer Evangelisation in Ottendorf Ogrilla mit ersten Gesprächen konfrontiert habt. Betet für die täglich. Denn Gott ist der, der macht, nicht wir. Er ist der, der dem alle Macht gegeben ist, aber gleichzeitig wir halt machen. Und deswegen beten kann wirklich jeder, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ja gerade so nur hier reingekommen, weil ich habe schon viele Jahre auf meinem Buckel. Ne? Ich kann nicht mehr so viel Kontakt mit anderen Menschen haben. Ich habe die Kraft nicht mehr dazu. Hey, dann ist vielleicht dein Dienst, Jesus immer wieder in den Ohren darüber zu legen, dass halt Ottendorf Ogrilla erreicht wird. Ja, das kann sein. Aber die meisten von uns, denke ich, haben schon noch die Energie, die, wenn ich euch jetzt hier so sehe, vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu machen. Aber wie gesagt, es muss unterfüttert sein von Gebet. Es muss unterfüttert sein von diesem Abhängigkeit, von diesem Vertrauen auf ihn. Und dann heißt es immer ausprobieren, Dinge, wo man merkt, die klappen nicht so, wieder einzustampfen. Und auf jeden Fall an seinen eigenen Nächsten, Entschuldigung, dran zu sein. Wir hatten bei uns ein Beispiel, eine Frau in der Gemeinde, die war echt durchs Leben gezeichnet, die ist irgendwann spät zum Glauben gekommen, hat eine sehr verrückte Kindheit gehabt, weil sie halt Tochter einer Prostituierten war. Und die ist dann zum Glauben gekommen und ging bei uns in die Gemeinde, aber nicht sehr lange, weil die war durch echt schweres Rheuma mit Mitte 50 geplagt, die konnte kaum noch aufstehen. Die war fast 20 Jahre an ihre Wohnung gefesselt, weil die echt nicht so richtig konnte. Na, und dann bist du mal hin, so, ne, als 14-, 15-Jähriger, hast du gedacht, ja, Jakobus 1, Vers 27, Kranken und Witwen besuchen, das ist Woche Gottesdienst, gehst mal zu der. Bist du dahin und es war echt unfassbar, welche Lebensfreude diese Frau ausgesprüht hat. Und dann 20 Jahre an ihr Haus, fast schon Bett gefesselt. Das war gegen Ende, hat sie immer mal gesagt, Gott, hol mich bitte heim. Aber wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Die hat so viel gebetet. Die hat so viel für unsere Gemeinde gebetet, für ihre Geschwister, für verfolgte Christen und auch, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und hey, ja, das ist ein Dienst, den jeder von uns tun kann, aber hey, lasst uns nicht dahinter verstecken, sondern wenn wir ehrlich sind zu uns und merken, ja, wir haben noch Kraft für mehr, auch mehr zu versuchen. Und ja, ich bin fremd, ich gehe dann wieder. Und ich kenne die Herausforderungen selber aus unserer Gemeinde. Aber hey, macht euch wirklich Gedanken darüber, welche Veranstaltungen in Gemeinde oder was auch immer wirklich sein müssen und welche nicht. Manchmal kann es sein, dass wir einfach keine Kraft mehr haben, mit unseren Freunden noch einen Lagerfeuerabend zu verbringen bei einem Bierchen und guten Gesprächen, weil wir halt einfach zu doll eingespannt sind in Gemeinde. Und ich muss mir die Frage echt stellen. Ich habe mittlerweile Leitungsverantwortung in der LKG, in der ich bin. Das ist eine große LKG mit 100 Leuten. Da ist Predigtdienst hier, dann ist noch ein bisschen hier sowas wie bei euch auch noch immer mit dabei. Dann halt noch so Ehevorbereitungskurse, alles gute und wichtige Dinge. Aber man muss sich manchmal echt fragen, hey, was sind Dinge, die gut sind und was sind Dinge, die sehr gut sind? Und welche guten Dinge muss ich vielleicht dann doch mal etwas einkürzen, damit Menschen von Jesus hören. Und ja, ich bin da vielleicht etwas forsch. Wenn ich die Predigt mal bei uns irgendwann noch halten sollte, werde ich das vielleicht etwas diplomatischer formulieren. Aber ich bin dann wieder weg. Deswegen darf ich das hier mal so sagen. Nehmt euch das mit nach Hause und fragt euch, was sind gute Veranstaltungen und was sind sehr gute. Und welche guten Veranstaltungen muss ich vielleicht etwas einkürzen, damit das wirklich Wichtige nicht verloren geht. Oh Mann, ich überziehe, ich beeile mich. Vers 19b, jetzt rate ich ein bisschen schneller durch. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist wahrscheinlich der Ideengeber dieses Themas hier. Da will ich nur ganz kurz sagen, ich habe vor kurzem von einer ganz ulkigen Irrlehre gehört, die haben nur noch auf den Namen von Jesus Christus getauft. Weil, um sich von der Taufe des Johannes abzugrenzen, da gibt es so zwei Stellen in der Apostelgeschichte, wenn man die überinterpretiert, kann man zu dem Schluss kommen. Entspannt euch, wenn ihr mal Leute taufen dürft, dann bitte auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben wir ja auch hier befohlen bekommen von unserem Herrn in Matthäus 28, aber es gibt da manchmal so krude Lehren, die da so bestimmte Schwerpunkte setzen. Da dürft ihr, glaube ich, ganz entspannt sein, aber ich will es euch einfach mal sagen, wenn ihr das hört, entspannt euch, denkt an Matthäus 28 und gut. Und dann drückt dieser Gedanke natürlich auch nochmal aus, wer eigentlich der, aus dem alle Ehre gebührt. Wer ist nämlich der, der einlädt? Das ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott, der Vater und Schöpfer, Jesus, unser Bruder, Entschuldigung, den alle Macht gegeben ist und der Heilige Geist, unser Tröster und Beistand. Das ist der, der einlädt. Und das ist auch dem, dem am Ende alle Ehre gebührt. Wenn am Ende in unserer Gemeinde hier, stellt euch vor, bei euch in der Kirchgemeinde kommen jetzt mal im nächsten Jahr 10 Leute zum Glauben. Dann wäre es eben dann fatal zu sagen, naja, wir waren halt jetzt so toll und super gut, und die EFG, die machen alles falsch, weil bei uns sind die Leute ja zum Glauben gekommen. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Weil dann würde man wieder auf sich selbst vertrauen, sondern dieser Vers drückt auch aus, wenn ich auf Gott, den Dreieinigen taufe, dass ihm alle Macht gegeben ist, dann ist auch er der, der dem alle Ehre gehört. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Vers, der uns dazu auffordert, Nacharbeit zu machen. Also, ich sag mal so, eine blinde Mission ohne eine Infrastruktur der Lehre, so will ich es mal nennen, ist genauso kontraproduktiv wie ganz, ganz viel ausgeklügelte Lehre, über zum Beispiel Endzeittheorien, ich hack da mal ein bisschen drauf rum, ohne Mission. Und deshalb ist es echt entscheidend, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, hey, können wir mal gemeinsam eine Evangelisation machen? Oder wenn du merkst, du hast Leute auf dem Herzen, dann hab das immer auch im Hinterkopf, hey, ja, wenn da jemand zum Glauben kommt, muss ich dem auch irgendwann ein bisschen erzählen, was es im Glauben geht. Dann kann man sich zum Beispiel so ein Matthäus-Evangelium auch mit da vornehmen, was ist wahres Glück, was heißt es, seine Ehe nicht zu brechen, wie bete ich, wie gehe ich mit Versuchungen um, gibt so viele Dinge, dass man sich da auch mal einfach so ein paar Gedanken macht, was man Leuten weitergeben kann, die dann auch zum Glauben kommen. Genau, ich habe den Schluss ein bisschen eingekürzt, habe dazwischen vielleicht ein bisschen zu viel gefaselt, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich will zum Schluss noch eine Geschichte vorlesen. Ein Traum einer Indien-Missionarin Amy Carmichael, vielleicht sagt die Frau dem einen oder der anderen was, die hat gewirkt im 19. und 20. Jahrhundert in Indien. Sie war Missionarin, gerade bei so Prostitutionsfrauen und Kindern. Und die hatte einen Traum und hat den mal verschriftlicht. Und ich glaube, der fasst sehr gut zusammen, was uns antreiben sollte und was auch über der Allianz-Gebetswoche steht. Amy Carmichael. Der Text, das Blut. Ich befand mich auf einer grünen Wiese und zu meinen Füßen öffnete sich ein Abgrund in schier unendlichen Tiefen. Als ich hinabblickte, konnte ich keinen Grund erkennen, nur Formen wie schwarze, wütende Wolken, die sich verschlangen, große Höhlen im Schatten verborgen und unermessliche Abgründe. Ich wich zurück, von Schwindel erfasst, angesichts dieser Tiefe. Plötzlich sah ich menschenähnliche Formen, die einzeln über das Gras liefen. Sie bewegten sich auf den Abgrund zu. Da war eine Frau mit einem Baby auf dem Arm und einem anderen Kind, das sich an ihrem Kleid festklammerte. Sie stand unmittelbar vor dem Abgrund. Dann wurde mir klar, sie war blind. Sie hob ihren Fuß zum nächsten Schritt. Dieser trat ins Leere. Sie verschwand und ihre Kinder mit ihr. Welch ein Schrei, als sie fielen. Weitere Menschenströme kamen aus allen Richtungen. Sie waren blind. Vollkommen blind. Sie steuerten direkt auf den Rand des Abgrunds zu. Schrille Aufschreie erklangen, als sie plötzlich den Abgrund unter sich spürten. Arme, hilflos in die Luft geworfen, auf der Suche nach irgendwas, an dem sie sich festhalten konnten. Einige fielen lautlos. Ich fragte mich in einer quälenden Verwunderung, warum niemand sie am Rand des Abgrundes aufhielt. Ich selbst war am Boden wie festgeklebt, konnte nur schreien. Aber meine Anstrengungen brachten nicht mehr als ein Flüstern hervor. Entlang des Abgrundes sah ich Wachen in Abständen aufgestellt, aber die Abstände waren zu groß. Große, unbewachte Lücken existierten. Durch diese fielen die Menschen in ihrer Blindheit völlig ungewarnt. Das grüne Gras schien mir blutrot zu sein und die Kluft gähnte wie der Mund der Hölle. Dann sah ich eine Szene des Friedens. Eine Gruppe Menschen saß unter Bäumen mit dem Rücken zum Abgrund. Sie machten Gänseblümchenketten. Wenn herzzerreißende Schreie die Stille durchbrachen, empfanden sie das als störend, fast schon vulgär. Wenn jemand aufstehen wollte, um zu helfen, zogen die anderen ihn wieder zurück. Was regst du dich so auf? Warte, bis du eine klare Berufung erhältst. Du bist mit deiner Gänseblümchenklette noch nicht fertig. Es wäre sehr selbstsüchtig von dir, jetzt loszugehen und uns hier deine Arbeit machen zu lassen. Es gab eine andere Gruppe Menschen, die mehr Wachen entsenden wollte. Aber nur wenige waren bereit zu gehen. Und manchmal gab es kilometerweit keine Wachen vor dem Abgrund. Ein Mädchen stand alleine und winkte die Leute zurück. Ihre Mutter und Freunde erinnerten sie daran, dass es Zeit war, den Dienst in der Heimat zu beginnen und dass sie die Regeln nicht brechen dürfte. Erschöpft und nach Veränderung suchend ging sie und ruhte sich aus. Niemand kam, um ihre Lücke zu füllen, und weiterhin fielen Menschen wie ein Wasserfall von Seelen. Ein Kind klammerte sich an einem Grasbüschel am Abgrund. Es rief, aber niemand schien zu hören. Dann gaben die Wurzeln nach. Mit einem Schrei stürzte das Kind hinab, die kleinen Hände fest um den Grasbüschel geklammert. Das Mädchen, das zurückkehren wollte, um ihre Lücke zu füllen, meinte, das Weinen des Kleinen zu hören. Es sprang auf, doch die anderen kritisierten sie: Was regst du dich auf? Warte, bis du eine Berufung erhältst. Du wirst hier gebraucht. Und dann sang sie ein Lied. Durch das Lied hindurch erklang ein anderer Ton, der Schmerz von Millionen gebrochener Herzen, ausgefrungen in einem einzigen Tropfen, einem einzigen Schluchzen. Ein Schrecken großer Finsternis überkam mich, denn ich wusste, was es war, der Schrei des Blutes. Dann donnerte die Stimme des Herrn: Was hast du getan? Denn die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Du denkst vielleicht, was soll's? So war es viele Jahre, so wird es noch viele Jahre weitergehen. Warum machen wir so viel Aufhebens davon? Gott, vergib uns. Gott, rüttle uns wach. Beschäme uns aus unserer Gleichgültigkeit heraus. Beschäme uns aus unserer Sünde heraus. Amen.